Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Wir drehen die Zeit jetzt zurück ins Jahr 1993. Der erfolgreichste Song ist What is Love von Hathaway. Die CD setzt sich damals als wichtigstes Abspielmedium für Musik durch und im Fernsehen diktiert MTV der Jugend, was sie hören und kaufen soll. Damals allerdings noch ausschließlich auf Englisch. Und dann geht am 1. Dezember 1993 Viva auf Sendung. Die Videoverwertungsanstalt wollte anders sein, ein Sprachrohr für die Jugend. Und, so wünschten es sich die Initiatoren, Viva sollte die Popkultur in Deutschland auf die Beine bringen, auch wirtschaftlich. Geschäftsführer Dieter Gorni nannte den Sender gerne mal die Sesamstraße auf Speed. Tja, und heute, da dümpelt Viva in der Bedeutungslosigkeit herum und wird Ende des Jahres endgültig eingestellt, denn der moderne Mensch schaut seine Musikvideos auf YouTube. Wie bedeutend Viva mal war und wie und warum dann eines Tages nicht mehr, das hat Christoph Möller in Erfahrung gebracht.
1. Dezember 1993, 12 Uhr. Ein Fernsehstudio in Köln-Ossendorf. Viva geht auf Sendung.
Mein Name ist Heike.
Ich bin der Nils. Und ich bin der einzige und wahre Mola.
Kurz, wir sind Viva. Und wir sind mehr als nur ein Fernsehsender. Denn wir sind euer Sprachrohr und euer Freund. Und ab heute bleiben wir für immer zusammen. Okay?
Nein, da hast du gar keinen Bezug zu.
Erinnert sich der damals 17-jährige Mola Adebisi an die erste Sendung.
Du machst dir gar keine Gedanken darüber, dass das, was du da gesagt hast oder was du anziehst, dass das gesendet wird.
Von Beginn an gibt sich Viva als cooler, kumpelhafter Jugendsender. Heike Makatsch, Nils Bokelberg und Mola Adebisi moderieren die erste Sendung. Sie waren jung, trugen schräge Klamotten und hatten was zu sagen.
Alles, was euch angeht, geht uns genauso an. Wir sind euer Fernsehen. Eure Sprache, eure Farben und vor allem eure Musik.
Viva war die Jugend. Also wenn du damals gelebt hast und in dem Alter warst, wenn du Viva nicht geguckt hast, dann brauchtest du auch nicht zur Schule zu gehen, weil du hast einfach verpasst, worum es geht. Das war schon, es war so, wie wenn jemand heute keinen Instagram- oder Facebook-Account hat. Das ist einfach raus, gehört nicht dazu. So war das halt.
Und jetzt kommen wir zur Sache.
Das erste gesendete Musikvideo.
Ganz klar, dass wir uns für eine Band entschieden haben, die so ist wie wir. Zu geil für diese Welt.
Die Fantastischen Vier.
Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt.
Ich habe damals immer die Losung ausgegeben, wir brauchen die Unterstützung und die Zuneigung von allen Teens und allen Twents.
Erinnert sich Christoph Post, Mitbegründer und erster Programmdirektor von Viva. Die Teens bekamen Chart- und Popmusik am Nachmittag, die Twents Genresendungen am Abend. Etwa Wawa, ein Indie-Rock-Magazin, das teilweise aus einem alten Proberaum sendete. Oder die Hip-Hop-Sendung Freestyle.
Hey! Wir sind hier bei Freestyle und chillen ab. Und heute haben wir die absoluten Beginner hier live im Studio.
Außerdem haben wir für euch einen Beitrag über Jungle-Musik mit DJ Bleed. Später in der Sendung zeigen wir noch Arrested Development-Beitrag. Und jetzt sehen wir erstmal Derek B. mit We've Got The Juice.
Da hat sich auch ein bisschen mehr Musikjournalismus abgespielt, klar, weil da gab es schon eine ganz andere Art der Auseinandersetzung mit der Musik als dann eben bei den Kids am Nachmittag.
Viva rumste in die deutsche Fernsehlandschaft. Innerhalb weniger Monate wurde der Sender zur popkulturellen Instanz. Christoph Post sagt, Anfang der 90er Jahre war zudem der Markt für deutsche Popmusik extrem überschaubar. Für kleinere und noch unbekannte Musikvideoproduzenten war es fast unmöglich, ins Fernsehen zu kommen.
Das hat sich durch Viva nachhaltig verändert. Das war wirklich wie so ein Dammbruch für die junge popkulturelle kreative Szene Deutschlands, von der man erst gar nicht wusste, dass sie da ist, aber die war da. Und die hat in Viva eine Plattform vorgefunden, die dann eben auch fantastisch ausgenutzt werden konnte.
Das Pop-Feuilleton sah das natürlich etwas anders. Die großen Major-Labels hatten Anteile am Sender. Entsprechend hoch war die Zahl der gespielten Major-Label-Musikvideos. Zwar war Viva in den ersten Jahren nah dran an der deutschen Musikszene und ein Vertreter für die Interessen junger Menschen, doch als das Unternehmen 1996 profitabel wurde, wurden redaktionell aufwendige Sendungen wie Freestyle eingestellt. Kein Wunder, sagt Barbara Hornberger, Professorin für die Didaktik populärer Musik an der Hochschule Osnabrück.
Erstmal ist natürlich Viva ein Privatsender und ein Privatsender hat kommerzielle Interessen.
Viva wollte Geld machen und musste keinen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen.
Auf der anderen Seite ist jede clevere Kulturindustrie gut beraten, immer auch Nischen abzubilden. Und das machen die genau so lange, bis sie ziemlich sicher das Gefühl haben, das will keiner hören. Oder nicht genug. Das heißt, sie versuchen immer, möglichst viel auszuprobieren. Und das, was durchkommt, kommt durch. Und alles andere wird irgendwann wieder eingestellt. Und so hat Viva vermutlich auch gearbeitet.
Viva als eine Art kulturelles Jugendzimmer, das war schneller vorbei als gedacht.
Ah, ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber Vorsicht!
Trotzdem, Viva hat Jugendkultur ins Fernsehen gebracht. Der Musiksender begleitete die Auflösung von Take That.
Unfortunately, the rumors are true. And from today, is no more.
Ebenso wie den Selbstmord von Kurt Cobain.
Ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, wie hart es mich getroffen hat, als ich davon gehört habe, dass Kurt Cobain, der Frontmann von Nirvana, Selbstmord begangen hat.
Oder den Aufstieg der jungen Gruppe Tokyo Hotel.
Ich glaube, jeder oder gerade viele in unserem Alter träumen irgendwie davon, irgendwann mal ein Video auf Viva laufen zu haben. Und als man das so, also wenn man das zum ersten Mal sieht, das ist irgendwie kaum zu glauben.
Zudem gilt der kleine Spartenkanal als Talentschmiede. Stefan Raab, Heike Makatsch, Oliver Pocher, Sarah Kuttner, Charlotte Roach. Sie sind heute bekannte Persönlichkeiten und haben alle bei Viva quasi live im Fernsehen das Fernsehmachen gelernt.
Wir wurden ja ohne irgendeine Vorerfahrung oder ohne dass man uns irgendwas beigebracht hat, einfach vor die Kamera gelassen.
Sagt Colleen Ulmen-Fernandes, die von 2003 bis 2015 bei Viva moderierte und auch die allerletzte Viva Sendung dieses Jahr moderieren wird.
Und es war wie so eine Übungsfläche. Man muss ja sagen, dass es hinter der Kamera ähnlich aussah. Da gab es ja auch Redakteure, die überhaupt keine Ahnung hatten von dem, was sie machen. Und man hatte hinter der Kamera Leute, die das erst lernen müssen. Und dementsprechend sahen einige Sendungen aus. Aber das hat, glaube ich, auch den Charme von Viva ausgemacht.
Ist das echt? Ist das alles echt?
Ja.
Ist das keine
Perücke? Nein, das ist keine Perücke, ist alles echt.
Ist Viva deiner Meinung nach wichtig, um die Leute auf so eine gewisse Grunddoofheit im Fernsehen einzuschießen, oder?
Du hast wohl mal in einem Interview gesagt, dass es sehr schwer für dich ist. Wie soll ich sagen? Passende Kondome zu finden, weil dein Ding so klein ist.
2004 wird Viva schließlich vom US-amerikanischen Medienkonzern Viacom übernommen, zu dem auch MTV gehört. Viva, der ehemalige Jugend- und Musiksender für Pop und Fun, wird kulturell immer flacher. Heute teilt sich Viva die Frequenz mit dem Comedy-Sender Comedy Central und sendet nur noch morgens und in der Nacht Musikvideostrecken. Viva-Gründer Christoph Post glaubt, die Übernahme durch Viacom war ein Faktor des langsamen Bedeutungsverlusts.
Das zweite war sicherlich das Aufkommen von YouTube. Also die Tatsache, dass man nicht mehr irgendwo im Fernsehen Minuten, Stunden lang warten musste, bis das Video kam, endlich, das man gerne sehen wollte, sondern man konnte es dann sehen, wenn man sehen wollte, hat natürlich alles verändert. Und die Musikindustrie im Generellen, aber eben auch Musikfernsehen, das waren so die ersten Unterhaltungszweige, die davon mit voller Wucht erwischt wurden.
Meint auch Pop-Professorin Barbara Hornberger.
Und als dann die Smartphones kamen und man das auch noch quasi auf jeder Busfahrt, bei jedem Einkaufen, beim Joggen und immer sozusagen ständig nach Wahl dabei hatte, dann brauchte man tatsächlich dieses Medium gar nicht mehr. Sie haben auch nichts anderes erfunden, das sie dagegen setzen konnten, sondern das gemacht, was dann viele machen. Erst spart man, dann spart man am Personal und dann bleibt nichts über als ein Produkt, was längst woanders viel attraktiver ist.
Das Konzept von Viva ist heute nicht mehr zeitgemäß. YouTube ist die modernere, selbstbestimmtere Version des Musikfernsehens. Neue Musik wird auf Streamingdiensten entdeckt. Jetzt treffen User oder Algorithmen die Entscheidungen, was wann läuft. Viva hat kein Konzept gefunden, um auch in der neuen Medienwelt ein Sprachrohr für die Jugend zu bleiben, wie es Heike Makatsch in der allerersten Sendung sagte.
Es hat schon auch was damit zu tun, dass Musik, glaube ich, den Status als Leitmedium von Generationen und Jugendkulturen verloren hat. Wenn man heute in einem Schulbus mitfährt, streiten die nicht über Musik, die streiten über Games, die streiten über Serien, diese Idee, dass Musik das ist, was Generationen ausmacht, bündelt, sprechfähig macht, ich glaube, die ist einfach vorbei.
Am 31. Dezember dieses Jahres wird Viva eingestellt. Nach einem Vierteljahrhundert endet die Geschichte des wichtigsten deutschen Musikfernsehkanals.
Das war schon eine Zeit, die man nicht mehr wiederholen kann.
Ich habe nach der Schule immer als erstes Viva eingeschaltet und habe dann bis zum Abend Viva geguckt. Deswegen bedeutet der Sender mir auch so viel, weil ich mit diesem Sender aufgewachsen bin.